Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Wir sind ja immer noch in einer schweren Energiekrise, weiterhin bedingt durch die Sperrung der Straße von Hormuz und damit die resultierenden Verwerfungen auf dem globalen Öl- und auch Gasmarkt, wobei uns in Europa das erst indirekt betrifft. Das Öl und das Gas aus der Straße von Hormuz ja primär in Richtung Asien verschifft wird. Aber ne, weil dieser Weg jetzt zu ist, betrifft uns das natürlich in Europa. Und gefühlt sind das jetzt 3, 4, 5 Jahre, in der wir in einer Energiekrise stecken. Angefangen eigentlich 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der daraus resultierenden Probleme mit der Erdgasversorgung. Deutschland hat da sehr viel Erdgas aus Russland bezogen, die Europäische Union insgesamt auch. Na, und seitdem sind wir in diesem Krisenmodus. Das führt zwangsläufig zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen. Das spüren wir in Deutschland ganz massiv, das spüren wir aber auch weltweit. Der Motor stottert weiter. Und da hilft vielleicht mal der Blick zurück. Wie haben wir denn die letzte ganz große oder eine der großen Energiekrisen überstanden in den 1970er Jahren? Da haben wir eigentlich zwei Ölkrisen gehabt, nämlich einmal 1973 und dann nochmal im Winter 78. 79, als zweimal, auch da war der Iran beteiligt, die Versorgung mit Öl weltweit durcheinander gewirbelt wurde. Drücken wir es mal so aus. Wie hat denn die Politik damals reagiert? Wie hat die Bevölkerung reagiert? Und was hat man da für Schlüsse draus gezogen? Was hat denn da gegriffen, auch nicht gegriffen? Wie war die politische Diskussion und Debatte? Können wir daraus vielleicht lernen, wie wir damit heute umgehen, um aus diesem Krisenmodus rauszukommen oder vielleicht mal zumindest mal die Hoffnung zu haben, wann wird es denn endlich mal besser? Das soll Thema unserer heutigen Podcast-Folge sein. Wo stehen wir? Wir springen zurück in das Jahr 1973 oder sogar noch ein bisschen vorher. Also wir kommen aus einer Blütezeit, wenn man das nach dem Zweiten Weltkrieg so sagen kann, aber ein immenser wirtschaftlicher Aufschwung, den die Bundesrepublik damals erlebt hat, in den 1950er und 1960er Jahren, das Wirtschaftswunder, den Menschen in der Bundesrepublik ging es richtig gut. Wir werden gleich noch einen kleinen Blick mal rüberwerfen, jenseits der Mauern, die Deutsche Demokratische Republik, da war die wirtschaftliche Entwicklung zwangsläufig durch das andere politische System etwas anders. Aber auch die waren tatsächlich betroffen von dieser Energiekrise. Was war der Status quo damals? Der Status quo war, Öl war billig, Öl war omnipräsent, Öl konnten wir einfach nutzen. Es war gefühlt unendlich verfügbar. Stimmt natürlich nicht, aber es war wahnsinnig billig. Also die Aussagen damals der Ölstaaten, auch der großen Förderunternehmen, also der Dollar in den 1970, der Preis für ein Barrel Öl in Dollar, das war so um die 11 Dollar. Also ist jetzt nicht inflationsbereinigt, die Werte muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt auf heutige Zahlen umrechnet, man kann es nicht direkt vergleichen. Aber Öl war einfach und verfügbar. Und das hat dazu geführt, dass es einfach auch gar keine Anreize gab, das, was wir heute diskutieren, Energie sparen, alternative Energiequellen nutzen. Öl hat weltweit, auf der einen Seite, aber auch in Deutschland, auf der anderen Seite, den primären Energieträger, haben wir jetzt vor kurzem erst drüber gesprochen, Kohle abgelöst. Also das ging in den 1920er Jahren los. Da hatte Kohle weltweit einen Anteil am Primärenergieverbrauch von über 50%. Macht das jetzt erstmal weltweit. Wir gucken uns gleich noch die Zahlen an für Deutschland. Und dann mit Ende des Zweiten Weltkriegs hat das Öl sehr schnell die Vormachtstellung übernommen. 1965, 1966, so um den Zeitraum, war Öl die primäre Energiequelle, die primäre fossile Energiequelle. Gas spielte noch eine kleinere Rolle. Kohle ging zurück. Und mit dieser Krise, die initiiert wurde am 6. Oktober 1973, begann der Yom Kippur-Krieg. Ägypten und Syrien greifen Israel an. Und dann, ja, anderthalb Wochen später, verhängen die OPEC-Staaten, das sind ja die Gemeinschaft der ölfördernden Staaten, ein Ölembargo gegen Staaten, die Israel unterstützen. Und sie drosselten die Fördermengen. Das hat dazu geführt, dass das Barrel Rohöl innerhalb von kurzer Zeit seinen Preis vervierfacht hat. Also die Preise, die ich jetzt gerade genannt habe, diese 11 Dollar, das war so der Jahresdurchschnittswert. In der Zeit hat sich der Preis sehr schnell vervierfacht. Und da ist klar, selbst wenn wir ein billiges Gut haben, auf dem alles basiert, Verkehrssektor, Heizung, Ölheizung, war ganz normal, das war der Standard. Führt es aber dazu, plötzlich wird es sehr, sehr teuer. Warum war dann Deutschland betroffen? Wir waren damals auch ein Ölstaat. Wir waren kein Kohlestaat mehr. Kohle hat die Bundesrepublik nach vorne gebracht und vorher dann das Deutsche Reich. Also mit dem industriellen Revolution, Erster Weltkrieg, dann Weimarer Republik und dann die Zeit des Nationalsozialismus. Da war Kohle der primäre Energieträger, heimische Kohle, die wir gefördert haben. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs ging es dann halt nochmal schnell wirtschaftlich bergauf. Da war dann Kohle auch ein wichtiger Energieträger, ist dann aber sehr schnell hinter das Öl zurückgefallen. Warum? Weil die deutsche Steinkohle insbesondere Ende der 50er, Anfang der 1960er Jahre zu teuer war im Vergleich zum Weltmarkt. Damit hat der Energieträger Öl die Kohle abgelöst. Klar, Öl kommt quasi aus der Erde. Wenn es unter Druck steht, kann man hochpumpen. Kohle mussten wir in Deutschland damals schon sehr, sehr aufwendig in ungefähr 1 Kilometer Tiefe sehr aufwendig fördern. Das macht es teuer. Gleichzeitig gab es dann andere Regionen in Europa und weltweit, da konnte man Kohle halt für einen deutlich geringeren Preis, also Steinkohle in Südafrika, war Tagebau. Und das führt einfach dazu, dass man einfach deutlich geringere Kosten auf dem Weltmarkt hatte. Das hat also dazu geführt, wie weltweit, dass auch in Deutschland das Öl die Kohle abgelöst hat. Das war 1971, war dann Öl der Hauptprimärenergieträger in Deutschland. Und dann kam dieser Ölschock, der erste, 1973. Wir haben dann noch den zweiten Schock gehabt. Wir gucken gleich nochmal im Detail drauf, was das jetzt für Auswirkungen hat und was da mal dann diskutiert wurde. Wir haben dann den zweiten Schock gehabt, Ende der 1970er Jahre, dass der Schah im Iran gestürzt wurde. Ayatollah Khomeini kehrte zurück und die Förderung im Iran, die Ölförderung, brach zusammen, was dazu führte, dass die iranische Ölförderung also von 6 Millionen Barrel auf 500.000 Barrel pro Tag reduziert wurde. Auch da schoss dann der Rohölpreis rauf von anfangs 13 US-Dollar pro Barrel auf 34 Dollar, Faktor 3. Auch das hat zu massiven Verwerfungen geführt. Was heißt das jetzt also? Eine Diskussion kennen wir jetzt ja. Wir haben jetzt gerade das Problem mit dem teuren Gas, schwierig. Jetzt haben wir die hohen Spritpreise gehabt. Wir hängen halt immer noch weiterhin als Industrienation an den fossilen Brennstoff. Und wenn dann die Lieferungen zurückgehen, einbrechen, wenn die Preise steigen, haben wir ein echtes Problem. Die Bundesrepublik ist mehrfach getroffen worden. Einmal natürlich als Autofahrernation. Das war 70er, Ende der 60er, 70er Jahre war das Statussymbol. Ne? Der VW Käfer allen voran und dann, wir waren eine Autonation. Heizung war Heizöl dominiert, also gab quasi keine Gasheizung, das war alles oder primär auf Heizölbedarf. Wir waren eine Exportnation, das heißt auch, wenn andere Länder, auch das sehen wir jetzt ja, wenn andere Länder um uns rum, damals in der noch nicht Europäischen Union, sondern Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Nachbarländer, aber auch global, als Abnehmer wegfallen, weil es dort Schwierigkeiten wirtschaftlicher Natur gibt, rutschen wir in die Rezession. Ist ein logischer Effekt. Das führte dazu, also zu Panikkäufen. Also man kann dann, wie man das während der Corona-Zeit erlebt hat, die Deutschen neigen dann in solchen Situationen zu hamstern. Also haben sie kein Klopapier gehamstert, sondern Öl. Das heißt, sie haben dann versucht, ihr Heizöltank, obwohl der noch quasi voll war, das letzte bisschen nochmal 400, 500 Liter Öl zuzukaufen, was total ineffizient und teuer ist und einfach wahnsinnig aufwendig ist. Dieses Jahrzehnt hat dann dazu geführt, durch diese beiden Ölkrisen, dass man zum ersten Mal dieses grenzenlose Wachstum, haben wir auch vor einigen Folgen mal drüber gesprochen, hinterfragt hat, gesagt hat, kann das immer so weitergehen? Offensichtlich nicht. Vorher kannte man diese krassen von globalen Energieverwerfungen, gab es tatsächlich nicht. Also wenn Heizölpreis sich verdoppelt, haben wir heute auch. Wir rutschen in Deutschland in eine Rezession, da sind wir heute auch. Die Parallele ist tatsächlich an vielen Stellen erschreckend gut oder passt sehr gut. An vielen Stellen auch nicht, deswegen muss man bei historischen Vergleichen immer aufpassen. Aber es hilft so ein bisschen mal einzuordnen und vielleicht auch zu sagen, ja, wird schon gut gehen. Gucken wir uns mal an, ob das wirklich so ist. Diese Rezession hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland raufgegangen ist. Wir hatten in den 1960er Jahren quasi Vollbeschäftigung. Es gab keine Arbeitslosigkeit in den 1960er Jahren. Und innerhalb von 2 Jahren sind wir von, ich sag mal, das waren rund 200.000 Arbeitslose in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, raufgegangen. Im Jahr 1975 waren wir bei 1 Million. Das kannte die Bundesrepublik vorher, seit dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht so. Also wir haben 1955 hatten wir auch noch 1 Million Arbeitslose, aber das war quasi noch so das Nachlaufen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, also 10 Jahre danach. Aber da ging der Aufschwung schon los. Die Arbeitslosenzahlen haben sich sehr schnell reduziert. Wir hatten Vollbeschäftigung in den 60er Jahren, das goldene Zeitalter des Wirtschaftswachstums, und sind dann raufgegangen auf 1 Million. Das hat sich dann stabilisiert Ende der 1970er Jahre und ist dann nochmal raufgegangen Anfang der 80er Jahre auf über 2 Millionen. Arbeitslosenquote von 8 oder 9%. Das war wirtschaftlich ein echtes Problem. Wir sind heute, Stand heute, sind wir bei rund 3 Millionen Arbeitslosen. Das ist auch natürlich viel, aber auch da schlägt die Rezession tatsächlich mittlerweile voll durch. Wir waren also am Ende dieser schönen, heilen Welt, will ich sie mal nennen. Was hat die Politik gemacht? Also die stand, wenn man sich so die Quellen aus den 70er Jahren anguckt, dann gibt es ja zahlreiche Archivseiten der Tageszeitung oder Wochenmagazine, wo man mal blättern kann. Also ich finde ganz angenehm, das Archiv des Magazins Der Spiegel lässt sich sehr gut durchsuchen nach solchen Themen. Das ist sehr schön aufbereitet. Alle Artikel von damals sind frei verfügbar. Wenn er mag, ein paar verlinkt in den Shownotes, kann er gerne mal reingucken. Was hat die Bundesregierung gemacht? Jeder denkt sofort, die ältere Generation erinnert sich vielleicht noch an die Sonntagsfahrverbote. Also am 25. November, 2. Dezember, 9. Dezember und 16. Dezember, das waren 4 Sonntage, galt ein Sonntagsfahrverbot in Deutschland. Man kennt sicherlich noch diese Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder mit den leeren Autobahnen. Es gab das Energiesicherungsgesetz. Das ist ein Ermächtigungsgesetz, mit dem die Bundesregierung in der Lage war, Preise zu regulieren, Zuteilung durchzuführen. Man hat tatsächlich vorbereitet, dass man Bezugsscheine, so wie man es nach dem Zweiten Weltkrieg kannte, diese Lebensmittelkarten, das hat man vorbereitet für Benzin und Diesel. Kann man sich nicht vorstellen, mehr heute. Es gab ein Tempolimit. Jetzt muss ich sagen, gut, die Autos damals hatten jetzt andere Höchstgeschwindigkeiten als die modernen Autos von heute. Aber wir hatten ein Tempolimit. Ab dem 27.11. galt, 1973 galt auf den Autobahnen Tempo 100, auf den Landstraßen 80. Das war auf 6 Monate befristet, ist dann auch ausgelaufen. Man hat jetzt mit der Gasmangellage, der vermeintlichen Gasmangellage, die wir tatsächlich nicht haben, Also wie angekündigt, wir sind jetzt hier im April und bisher ist noch stabil, aber die Gasmangellage ist nicht gekommen, so wie auch zu erwarten war. Es ist damals, also 1965, gab es schon eine Grundlage für ein Ölbevorratungsgesetz und mittlerweile gibt es halt diese 90-Tage-Pflichtreserve aus genau dem Grund, wir müssen, weil wir so abhängig sind vom Öl, brauchen wir eine nationale Reserve. Und dann gab es das Energieprogramm der Bundesregierung. Das wurde dann 1974 revidiert. Da hat dann die Bundesregierung gesagt, wir müssen weg vom arabischen Öl, Ausbau der Kernenergie. Erneuerbare in dem Maße gab es damals ja überhaupt nicht, war auch kein Thema, auch wenn so erste Ansätze vorhanden waren mit Solar und Wind, aber das war kein Thema. Kernenergie kam auf und die Rückkehr der Kohle wurde diskutiert. Völliger Irrsinn. Gehen wir kurz auf die Kernkraft ein. Was haben wir? In den 1960er Jahren sind dann die ersten Großkraftwerke entstanden. Gundremming zum Beispiel in Bayern. Wir haben, Biblis ist gebaut worden. Baustart war 1970. Tatsächlich Betrieb war 75. Also das hat 5 Jahre nur gedauert, Biblis Block A zu bauen. Biblis Block B ist 1 Jahr später oder 2 Jahre später gebaut worden oder angefangen worden. Der ist 72 ging es los. 77 war der, also war nicht Netzanschluss. Der Netzanschluss war schon 76 und dann der Regelbetrieb war 77. Früher ging das anders, weil auch die Regularien andere waren. Soll heute nicht unser Thema sein. Aber tatsächlich war der Wunsch der Bundesregierung, insbesondere getrieben durch Bundeskanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat, wir müssen deutlich stärker auf Kernkraft setzen. Er wollte bis 1985 zwischen 45 und 50 Gigawatt Kernkraftwerksleistung in Deutschland haben und dann auch mit modernen Reaktoren, also die schnelle Brüter, die in ihrer Technologie in der Lage sind, sehr schnelle Neutronen zu verarbeiten, eigenes spaltbares Material herzustellen, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, gab es halt Ansätze, es gab den Hochtemperaturreaktor in Jülich und Mündrop, erste Ansätze. Der schnelle Brüter in Kalkar ist gebaut worden, ist nie ins Netz gegangen, ist auch nie im Testbetrieb gewesen, ist mittlerweile ein Freizeitpark oben am Rhein in Richtung Emmerich vor der holländischen Grenze. Es sind Milliarden D-Mark in die Forschung geflossen, in die Atomtechnik, also bis 1973 waren es 11 Milliarden D-Mark. So ist es halt nicht gekommen. Wir haben halt knapp etwas über 20 Gigawatt Kernkraft zugebaut, also die Hälfte. Aber das war so der Plan. Und zwar sogar so weit. Und Schmidt hat es dann 1979 sogar nach dem zweiten Energie- oder Ölschock dann seine politische Karriere draufgesetzt. Intern hat der SPD gesagt, er tritt zurück. Er hat gesagt, sie ist CO2-neutral. Also Argumente ähnlich wie heute. Ne? Die Technik ist CO2-neutral. Das war dann Ende der 1970er Jahre auch schon ein Thema, ne, dass man wegkommt von der Ölzeit, vom Kohlendioxid. Kam vom Weltwirtschaftsgipfel in Tokio Mitte der 1979 im Juni. Und da ging es halt aber eher gegen Kohle für Atomenergie oder Kernkraft. Und die Vision, die Helmut Schmidt damals schon gesehen und man kann sagen, visionär, im Jahr 2010 werden alle Autos mit Batterien fahren. Also diese Idee des Elektroautos ist sicherlich auch getrieben durch die Entwicklung, die dann in Frankreich angestoßen wurde, mit dem Ausbau der Kernkraft dort. Diesen Weg hätte Deutschland auch gehen können. Die Bundesregierung damals hat die Grundlagen dafür geschaffen, ist aus verschiedensten Gründen so nicht gekommen. Aber Pläne waren da und dann natürlich die Idee, wir elektrifizieren alles. Das wäre natürlich, das wollen wir heute ja auch im Zuge der Energiewende. Das war damals halt diese Kernkraftwende, die angeschoben wurde, so aber nicht umgesetzt wurde, weil es natürlich dann doch alles viel teurer, viel komplizierter war. In Konkurrenz dazu stand dann die Kohle, dass man sagte, komm, mit der Kohle, heimische Kohle, wir machen uns unabhängig von dem arabischen Öl, nehmen wir die Kohle. Die haben wir doch noch genug. Ja, aber die Kohle war damals, die Steinkohle war schon auf dem absteigenden Ast. Wir haben Ende 1950er Jahre gute 600.000 Bergleute gehabt. 1973 waren es noch etwas über 150.000 Bergleute. Das heißt, da hat es schon ein, also der wir waren mitten im Strukturen. Die großen Zechen haben zugemacht, wurden zusammengelegt. Die Kohle war eigentlich, tot war sie nicht, ist jetzt ja, ist ja immer im Kohlegeschäft, aber die Steinkohle war schon im Modus des schleichenden Verfalls. Die Beschäftigten in der Steinkohlewirtschaft im Ruhrgebiet und im Saarland, das waren zu 70% Gastarbeiter, insbesondere aus der Türkei. Es gab kaum noch deutsche Kumpel, die unter Tage arbeiten wollten. Das war eine anstrengende Arbeit. Also dieses Heldentum des deutschen Bergmanns. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich bin auf Kohle geboren. Ich war tatsächlich auch noch damals im Schacht Walsum bei Duisburg, war ich mal wirklich am Flöz im Rahmen von einer Exkursion. Freunde, also da will keiner freiwillig arbeiten. Das ist ein Knochenjob und das war ja alles maschiniert schon zu dem Zeitpunkt. Da will man nicht arbeiten. Ich kann jedem nur empfehlen, wer da mal ins Ruhrgebiet fährt, einen Abstecher ins Bergbaumuseum machen. Da kriegt man mal ein Gefühl. Das ist noch lange nicht die wirkliche, aber ein Gefühl dafür, wie das war, wo wir herkommen, was Steinkohleförderung in Deutschland bedeutet. Von den Anfängen bis zur Hochtechnologisierung. Wir waren da weltweit natürlich und führend, aber es war einfach zu teuer. Seit dem Ende der 1950er Jahre, es war zu teuer. Da kam halt die Idee, wow, Öl ist teuer, lass uns doch Kohle machen. Und das war dann die Zeit, die dann auch die Technologie, die Nationalsozialisten verwendet haben, die Forschung im Bereich der Kohleverflüssigung. Also unter hohem Druck, hohen Temperaturen und Zugabe von Wasserstoff knackt man den Kohlenstoff, die Kohle auf und kriegt dann Kohlenwasserstoffe. Öl. Mehr ist es ja nicht. Das Verfahren ist wahnsinnig energieintensiv, kostet Faktor 4, Faktor 5 im Vergleich zum teuren Öl. Das darf man nicht vergessen. Also man merkt schon, beide Ansätze, die Bundesregierung hatte, war nicht so richtig toll. Es gab da noch eine zweite, Opposition innerhalb der damaligen Koalition unter SPD-Führung. Erhard Eppler, auch SPD aus Baden-Württemberg, der sagte, wir müssten eigentlich Energie sparen. Das wäre viel schlauer. Also Kernenergie ist Quatsch. Lass uns den Energieverbrauch senken. Damals Dämmung gab es nicht. Ne? Einfachverglasung und also Zoch wie Hechtsuppe, wie es so schön heißt. Das war ein Ansatz, der auch heute in aller Munde ist. Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist eine gute Kilowattstunde. Damit hat er sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Auch da hat er dann vorgerechnet, da könnten wir nochmal neue Arbeitsplätze schaffen. Das war natürlich dann in der Zeit der wirtschaftlichen Rezession, der steigenden Arbeitslosigkeit, hochattraktiv, wenn man sagen konnte, wir sind bei einer Million Arbeitslose oder in den 80er Jahren dann sogar bei 2 Millionen Arbeitslosen. Wenn wir dann in der Lage gewesen wären, 250.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Boah, perfekt, Konjunkturprogramm. Heute haben wir, wäre das sicherlich auch, also ist es sinnvoll, wenn wir auch da Fachkräftemangel. Also damals der Spiegel titelte, Dämmplatten sind billiger als Kernkraft. Mit allen Folgen pro und contra. Vor allen Dingen, weil dann Apple auch vorrechnete, also Strom aus Kernkraft hatte halt nur einen verschwindend geringen Anteil an der am Primärenergieverbrauch, also das war in Deutschland in der Spitzenzeit. Waren wir so bei 10%, Pi mal Daumen, global spielte die Kernkraft halt auch eine untergeordnete Rolle. Beim direkten Primärenergieverbrauch sind wir so bei 2-3%. Also das ist alles, es ist nicht so richtig die Zukunft gewesen. Und das hat Eppler damals schon erkannt. Und in einer ähnlichen Diskussion sind wir tatsächlich heute auch. Dann war noch das Problem, die Frage der Heizung. Ne? Strom, mit Strom kann man nicht heizen. Die Diskussion, ähnlich wie heute. Damals gab es halt noch nicht das Konzept der Wärmepumpe. Da waren es klassische Stromheizungen, das, was wir heute auch noch in Frankreich vielfach kennen. Was dazu führt, dass im Winter der Strombedarf in Frankreich raufgeht, weil die halt nicht mit Wärmepumpen heizen, sondern mit Elektroheizung. Das ist natürlich ineffizient. Und da wäre viel mehr möglich gewesen. 50% Einsparpotenzial durch Gebäudedämmung, das kam ja, da kam ja dann auch erst die Idee auf, entsprechende Gesetze zu erlassen, dass Neubauten gedämmt werden müssen. Diskussion wie heute. Es wurden die ersten Regulierungsmaßnahmen geschaffen, ordnungspolitisch dort einzugreifen. Und alternative Technologien gab es quasi, also gab es schon, aber die waren wirklich Nischencharakter. Ölschiefer aus Deutschland, Benzin aus einem Reaktor machen wirklich Fantasieideen. Wasserstoffbenzin war auch mal ein Thema in den 1973. Naja, hat sich auch nicht durchgesetzt. Sehen wir auch heute, wie schwierig die Diskussion ist. Solarthermie, Photovoltaik gab es technologisch durch den billigen Ölpreis, aber nie weiter verfolgt. Wenn wir jetzt also mal überlegen, was hat jetzt die Bundesregierung gemacht? Und wenn man das mal vergleicht mit den Maßnahmen, die jetzt heute passieren, mit diesem 1.000-Euro-Bonus, den die Arbeitgeber oder die Unternehmen zahlen können an die Beschäftigten, völlig unklar, wie das gegenfinanziert werden soll, auch wenn es steuerfrei sein soll, Tankrabatt und Senkung von Steuern. Solche Maßnahmen gab es halt in anderer Form damals auch. Also Fahrverbote haben wir gehabt, wir haben das Tempolimit gehabt, das wurde umgesetzt, war zeitlich befristet, hatte einen minimalen Einfluss gehabt. Das war wirklich Symbolpolitik. Diese Ölbevorratung kam. Es gab dann halt dieses Energieprogramm, um den Anteil an Öl zu verringern, um den Energiemix zu diversifizieren, also ne, mehrere Energiequellen zu nutzen, nicht nur Öl. Ziel war es auch, die heimische Kohle weiter am Leben zu halten mit dem Jahrhundertvertrag, mit dem Kohlepfennig, der dann eingeführt wurde, um Subventionen in die Kohleindustrie zu geben, als Backup-Lösung gegenüber dem arabischen Öl. Weil wir haben halt kein Öl in Deutschland oder quasi nicht und auch kein Gas. Stromausbauprogramm ist nicht gekommen. Und dann die Dämm- und Sparprogramme, das Gesetz zur Einsparung von Energie, die Wärmeschutzverordnung und so weiter. Da wurden 4 Milliarden D-Mark investiert oder Fördervolumen aufgesetzt. Ist auch nicht so richtig vorgekommen. Und dann gab es da den Forschungshaushalt Energie, der hat sich massiv gesteigert. Schwerpunkt war auf der Kernenergie, also moderne Kernreaktoren zu schaffen, die dann aber so in der Art und Weise nicht gekommen sind. Wichtig war, oder was funktioniert hat, war die Diversifizierung. Das heißt, dass wir andere Quellen fürs Öl gefunden haben. Nordseeöl aus Algerien, aus Mexiko und aus der Sowjetunion damals. Was auch neu dazu kam, ausgebaut wurde, war das Erdgas. Wir haben aber selber in Europa, in der Nordsee, große Erdgasfelder. Norwegen ist ja unser Hauptlieferant. Wir sehen das auch an den Daten, dass dann mit diesem Ölpreisschock ist Öl jetzt nicht weiter gewachsen, sondern dann stagniert. Der Verbrauch ist stagniert global, auch in Deutschland. Währenddessen dann das Gas die Rolle übernommen hat, die vorher die, ja, man hat die Kohle weiter verdrängt, viel Biomasse gab damals. Aber das Gas war der neue Hippe, Anführungszeichen, Hippe Energieträger, ähnlich leicht zu fördern, leicht zu transportieren, leicht zu nutzen in Heizung etc. pp. Also das waren die Ansätze, die man gemacht hat. Welche Wirkung hatte das gehabt? Also die Subventionen, die wir in die Kohle gesteckt haben, haben den Strukturwandel, den wir dann in den 1980er Jahren, insbesondere im Ruhrgebiet hatten, eigentlich nur verzögert. Ja, nicht verhindert, kostete rund 300 Milliarden Euro, ne, Größenordnung. Da hätte eine Bundesregierung, wenn sie da konsequenter, ehrlicher, wirtschaftlicher, technologieoffener, wie es auch so schön heißt, agiert hätte, wären wir viel, viel früher aus der Kohle rausgegangen. Beim Ausbau der Kernkraft, die hat diese Hoffnung nie erfüllt. Dann kam natürlich auch irgendwann der Widerstand aus der Bevölkerung getrieben durch, angefangen 79 in Harrisfield mit der Quasi-Kernschmelze. Es hatte nie den richtigen Rückhalt in der Bundesrepublik. Der Anteil an der Stromerzeugung war zwar hoch, aber an der Endenergie relativ gering. Das heißt, auch da wurde viel Symbolpolitik gemacht. Vor allem halt dieses Sonntagsfahrverbot und dieses Tempolimit, dass die Akzeptanz war nie da. Das liegt scheinbar dem Deutschen in den Genen, dass er dort sagt, Tempolimit auf gar keinen Fall. Dass das wissenschaftlich und volkswirtschaftlich sehr sinnvoll ist, ist eine komplett andere Diskussion. Die will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht führen. Aber wir haben die Akzeptanz mag auch in vielen Teilen der Bevölkerung da sein, aber so richtig echt großflächig mehrheitsfähig ist das Thema dann tatsächlich doch noch nicht. Was hat jetzt dieses Jahrzehnt, die 70er Jahre, für Konsequenzen, für Langzeitfolgen und was bedeutet das vielleicht auch für unsere Zeit? Das wollen wir zum Schluss uns nochmal angucken. Wir haben also den Strukturwandel gehabt im Ruhrgebiet, im Saarland mit der Stahlkrise. Das ging dann Mitte der 1970er Jahre los. Wir sind heute ein Erdgasimportland. Wir sind also weg vom Öl oder verschiedene Quellen ziehen wir. Wir haben jetzt gesehen, was 22 passiert ist mit dem Problem der Erdgasimporte. Tatsächlich hat dieses Jahrzehnt dann auch die Partei Die Grünen hervorgebracht, als Folge der vorhin Anti-Kernkraftbewegung. Die SPD war, klar, Ruhrgebietspartei, Arbeiterpartei, Partei der Kohle- und Stahlindustrie, hat sich dann aber auch in Richtung der Atomindustrie oder Kernkraft bewegt, aber nur Teile der SPD. Deswegen, da gab es nie eine klare Linie. Die Union immer eher in Richtung Großindustrie, auch der Kernkraft. Die FDP immer marktliberal. Das war deren Credo. Politisch im Moment schwierige Position, die die Freie Demokratische Partei hat. Mal gucken, wie sie sich dann nochmal entwickelt. Tatsächlich aber in den Köpfen, und das war das, was dann diese Sonntagsfahrverbote gebracht haben, es wurde allen klar vor Augen geführt, pass mal auf, wir sind in einer echten Krisensituation. Das haben wir jetzt heute noch nicht. Wir haben jetzt keine Einschränkungen beim Energieverbrauch, dass der Staat dort aktiv eingreift. Aber das sind so Maßnahmen gewesen, die wir dann auch aus der Corona-Zeit kennen. Denn wenn man sagt, also Krisenmodus, den haben wir dann eigentlich seit 2020 mit Beginn der Covid-Pandemie. Was ist denn jetzt gelöst worden? Was konnte denn geregelt werden? Wir haben also diese Versorgungssicherheit durch die Diversifizierung erreicht. Das war ein wichtiger Schritt, wobei die Abhängigkeit immer noch zu groß ist. Das merken wir gerade jetzt. Die physische Verfügbarkeit der Energieträger ist gegeben, war damals gegeben, die Grundlagen haben wir damals geschafft. Wir haben aber weiterhin diese strukturelle Abhängigkeit und was auch weiterhin völlig ungeklärt ist, ist die Klimafrage. Wir verbrennen immer noch in Deutschland, in Europa, weltweit viel zu viele fossile Brennstoffe und das hat angefangen, oder dieser Wechsel von der Kohle hin zum Öl und damit dem sehr schnellen Anstieg, das ist ja das Problem, dass mit Ende des Zweiten Weltkriegs, da ging es ja dann richtig los mit dem Primärenergieverbrauch, haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge, dass wir von 1950 bis zum Jahr 2000 den Primärenergieverbrauch, der getrieben wird durch Kohle, Öl und Gas, vervierfacht haben und damit natürlich auch die Emissionen raufgebracht haben. Was kann man jetzt daraus ziehen? Was heißt das jetzt? Wie sind wir denn damals da rausgekommen? Es gab ein paar Maßnahmen, die eher Symbolpolitik waren. Es gab ein paar Maßnahmen, die gegriffen haben. Die ersten Ansätze von Energieeinspargesetzen, die auf den Weg gebracht wurden. Damals diese nationale Ölreserve, das haben wir heute mit dem Gasspeichergesetz von 22. Ähnlicher Ansatz, ne, dass wir diese Mindestspeichermengen haben müssen. Das haben wir dieses Jahr geschafft oder jetzt diesen Winter geschafft. Alles gut. Wir führen im Moment wieder, wie damals, die Debatte über das Gebäudeenergiegesetz oder Gebäudemodernisierungsgesetz, GMG, wie es ja dann heißen soll. Die Diskussion mit den E-Fuels, auch das ist die gleiche Diskussion, die wir in den 70er Jahren geführt haben mit dem Benzin aus Kohle. Energetisch, wirtschaftlich absoluter Kokolores, wird aber, ne, wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. führt zu so einer Scheindebatte, dass du dich da wissenschaftlich mit auseinandersetzt, alles gut. Aber das kommt nicht, keine Chance. Das ist, also, wenn man so darüber nachdenkt, sind schon viele Parallelen. Anders heute im Vergleich zu dem, was wir in den 1970er Jahren haben, ist, dass das Thema Klimawandel empirisch belegt ist. Wir haben es rechtsverbindlich in dem Pariser Abkommen verankert. Das war in den 70er Jahren nicht so. Da ging es auch gerade los, erst mit der Umweltbewegung und so weiter. Das ist heute klar. Alle Staaten haben sich dazu bekannt, haben Ziele definiert, wie wir sie erreichen und so weiter. Anderes Thema. Aber das ist heute ganz klar. Wir haben erneuerbare Energiequellen, Photovoltaik und Windenergie, insbesondere die Wasserkraft, die war damals auch schon da, hat aber auch damals keine Renaissance erlebt. Aber Photovoltaik und Wind sind heute ganz klare Treiber im Strommix und bieten halt eine sehr interessante, attraktive, wirtschaftlich attraktive Alternative, Quelle für elektrische Energie. Wir wollen elektrifizieren, das hat Schmidt damals schon gesagt, das haben wir heute auch. Das muss unser Ziel sein. Und da, den Weg kann man weitergehen. Jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht geht das ja wieder weg, wie damals die Kernkraftdiskussion, geht dann heute die Diskussion mit den Erneuerbaren weg, weil wir dann auf eine andere Technologie setzen. Also eine andere neue Technologie gibt es nicht. Wir haben keine Kernfusion. Dass die Kernkraft wiederkommt, ist unwahrscheinlich. Wenn sie schon in den 1970er Jahren nicht funktioniert hat, warum sollte es dann gerade heute funktionieren? Als Ersatz, da sind die Erneuerbaren einfach viel, viel attraktiver in Verbindung immer mit den Speichersystemen. Und wir haben jetzt heute natürlich ein ganz anderes geopolitisches System. Wir haben damals die beiden großen Blöcke gehabt, Ost gegen West, Kalter Krieg, Sowjetunion mit den Satellitenstaaten gegen die Vereinigten Staaten und Europa. Heute haben wir ein System aus Russland, China ist groß. Wir haben die BRICS-Staaten, da gehört dann China dazu, die sich organisieren. Also die geopolitische Lage hat sich verändert. Was sind jetzt die Lehren aus den 1970er Jahren, die wir heute ziehen können, die in einer Art und Weise vielleicht übertragen werden können? Jede befristete Krisenmaßnahme wird zu einer strukturellen Maßnahme. Wir haben das Sonntagsfahrverbot gehabt in 1973, die Abhängigkeit war strukturell. Wir schaffen 22 die Flüssiggasterminals, LNG, für den Notfall. Die Dinger, damit die sich lohnen, müssen die 15 Jahre mal mindestens laufen. Das heißt, auch da schaffen wir eine neue Abhängigkeit, was Flüssiggas angeht. Die Erkenntnis, dass der billigste Energieträger der ist, den man nicht verbraucht, ne, die Rechnung von Eppler und Hauff, 79, Dämmen vorzeugen, das ist genauso richtig. Das ist einfach nur Physik. Erst Maßnahmen ergreifen, um energieeffizienter zu werden, Energieverbräuche zu reduzieren und dann den Rest erzeugen. Und die Abhängigkeiten geopolitisch verschwinden nicht, sie wandern. 1973 war es das Öl, in den 80er Jahren das sowjetische Gas, dann sind wir beim russischen Gas, jetzt kriegen wir aus Katar und den USA Flüssiggas, aus den USA sogar Frackinggas und chinesisches Lithium, haben wir letztens drüber gesprochen. Also wer nur Terminals baut, verändert nicht die Autonomie, verschiebt eigentlich nur das Problem in andere Regionen der Länder und man muss mal gucken, wie man geopolitisch zusammenfindet. Das ist sicherlich gut, wenn alle Länder miteinander vernetzt sind, heißt das, man muss sich an den Tisch setzen und reden. Dennoch, das ist sicherlich der große Vorteil der Erneuerbaren. Wenn sie mal einmal installiert sind, brauchen sie keine Treibstoffe mehr. Das hilft uns bei der Autarkie. Bedeutet also, wenn wir mal die Krise 1970 hernehmen als Spiegelbild für die Situation, in der wir heute sind. Voraussetzungen sind sicherlich andere, aber wir haben viele Parallelen. Wir merken, wie erratisch heute unsere Politik agiert. Das hat sie damals auch getan, weil man einfach auch nicht besser weiß an vielen Stellen. Manchmal wüsste man es besser und macht dann vielleicht Lobby- oder Klientelpolitik. Man weiß es nicht. Und dann sind wir doch irgendwie rausgekommen aus dieser Krise und zwar gestärkt. Das tut weh, weil es zu Veränderungen kommt. Da gibt es Transformationen, die man durchleben muss. Da wird es auch immer, und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, in der Politik, so ehrlich muss man sein, es wird halt immer Menschen geben, die nicht sofort auf der Gewinnerstraße sind, sondern für die wird es schmerzhaft, für die muss man einen Ausweg finden. sagt sich so leicht. Und dann kann man sagen, ach, guck mal, der feine Beamte spricht über so ein Thema. Man muss aber trotzdem so ehrlich sein und sagen, wenn wir transformieren, wird es knirschen, wird es zäh werden. Und die Leute muss man mitnehmen, muss ehrlich und offen kommunizieren. Das passiert aus meiner Sicht nicht. Und wenn wir das schaffen, kann man zumindest mal die Hoffnung sehen, ja, das kriegen wir wieder hin. Auch diese Krise wird irgendwie irgendwann vorbeigehen. Wir brauchen eine klare Strategie, aus meiner Sicht klar, weiter auf die Erneuerbaren setzen. Das macht uns viel, viel unabhängiger von externen Quellen. Und dann können wir dann der nächsten oder übernächsten Krise viel entspannter gegenüberstehen.